Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn. Ich möchte, bevor wir anfangen, noch beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für deine Güte und Gnade und Barmherzigkeit und dass du da bist durch deinen Geist, Herr, und dass du der treue Hirte bist, der uns auch helfen will und der da ist und uns segnen will. Und ich bitte dich auch um deine Gnade für diesen Gottesdienst, für das Wort, das wir betrachten, Herr. Dass dein Geist auch unsere Herzen berührt, dass es uns auch stärken darf für den Alltag, Herr, und dass du selbst verherrlicht wirst. Ich danke dir dafür. Amen. Zu Beginn, bevor ich anfange, noch eine technische Information sozusagen. Ich weiß, dass einige das gern wissen, aber ich vergesse es immer mitzuteilen, dieses Mal nicht. Ich zitiere aus der Bibel nach der leicht revidierten Elbefelder Übersetzung. Das ist die Edition von C.V. Hückeswagen. Das sage ich deshalb, wenn Sie eine Schlachterbibel haben, werden Sie vielleicht leichte Unterschiede bemerken. Aber das ist dann eben die Elbefelder, aus der ich lese, und nicht die Schlachter 2000. Das Thema heute: Drangsal, Königtum und Ausharren. Es ist, muss ich Ihnen ehrlich sagen, kein einfaches Thema. Es ist ein bisschen so, wie es dem Johannes da in Offenbarung 10 ging, als ihm ja all die Visionen über das Reich Gottes gezeigt wurde, wie es kommt. Das hat ihm dann die Schriftrolle süß geschmeckt, wie im Honig im Mund, und im Magen war es dann bitter, weil er dann gesehen hat, mit was für Trübsal und Drangsal und Kämpfe das verbunden ist. Und ein wenig so ist auch diese Botschaft. Sie zeigt uns unseren herrlichen Gott, hoffe ich, aber es sind doch Facetten dabei, die uns als Menschen von Natur aus wahrscheinlich eher gegen den Strich gehen. Ich schließe hier einfach wieder frecherweise von mir auf andere. Es ist so, Gott, unser Herr, ist oft anders, als wir denken. Er handelt auch oft anders, als wir erwarten würden. Er sagt sogar oft das Gegenteil von dem, was wir meinen. Lesen Sie mal die Evangelien und sehen Sie mal, wie Jesus Christus manchmal reagiert. Da denke ich, oh, da hätte ich etwas anderes gesagt. Unser Herr ist oft anders, als wir meinen. Er ist höher, er ist größer, er ist herrlicher, er ist heiliger, er ist auch barmherziger, er ist weiter. Er ist so viel außergewöhnlicher, als wir uns vorstellen können. Er passt nicht in die Boxen, die wir für ihn basteln, und er lässt sich auch nicht in unsere theologischen Systeme zwängen. Hören Sie nur mal zwei Theologen aus zwei verschiedenen Richtungen zu, wenn sie diskutieren. Irgendwann kommt man nicht mehr hinterher, weil Gott einfach so viel größer ist als das, was wir uns vorstellen können. Kurz gesagt, er ist nicht wie wir. Und das sagt er auch selbst in Jesaja 55, Vers 8 bis 9 stehen diese bekannten Worte, die der lebendige Gott an die Menschen richtet, die ihn suchen. Jesaja 55, Verse 8 bis 9, und das möchte ich auch als Motto über diese Botschaft stellen. Jesaja 55, Verse 8 bis 9. Dort sagt der Herr, bekannte Worte: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es gibt nun ein Buch in der Bibel, das uns diese höheren Gedanken und Wege Gottes in besonderer Weise zeigt. Und das ist eben die Offenbarung, das letzte Buch der Heiligen Schrift. In der Offenbarung treffen wir tatsächlich auf einen Gott oder auf den Gott, den einen Gott, der so anders, der so viel größer, so viel herrlicher als wir Menschen ist und uns immer wieder überrascht. Und ihm wollen wir jetzt in der Offenbarung ein Stück weit begegnen. Nun, die Offenbarung ist sehr tief, wir werden nur an der Oberfläche kratzen und wir werden nur eine Facette von ganz vielen sehen. Also wenn Sie die Offenbarung lesen, werden Sie noch viel mehr entdecken, als was ich Ihnen sagen kann. Ich bin mir auch dessen bewusst, dass es zur Offenbarung viele verschiedene Deutungen gibt. Und manche Christen können auch sehr vehement über die rechte Auslegung dieses Buches streiten. Ich möchte das mal so sagen, auf die Kontroversen möchte ich heute nicht eingehen. Es geht mir eher um gewisse Prinzipien, die uns die Offenbarung gibt, unabhängig jetzt davon, welches Modell von der Endzeit Sie vertreten, wie jetzt genau alles in der Zukunft ablaufen wird. Ich vermute, dass der Herr uns da ohnehin überraschen wird. In diesem Buch in der Offenbarung geht es nämlich letztendlich um Gott, um ihn und seine höheren Gedanken und Wege selbst. Er ist das Zentrum dieses Buches. Er ist der Mittelpunkt. Er ist es, um den sich alles dreht. Die Offenbarung wurde ja von Johannes geschrieben, wie wir im ersten Vers schon sehen. Und er erhält von dem Herrn Jesus Christus und von verschiedenen Engeln Visionen über das, was ist, also die Gegenwart, und was nach diesem geschehen wird, über die Zukunft. Er bekam also Einblicke in die Realität aus göttlicher Sicht, nämlich wie Gott die Realität beurteilt, nicht wie wir es vielleicht sehen, sondern wie Gott es sieht. Darum Offenbarung. Und dafür, für diese Visionen, die Johannes erhielt, kam der Heilige Geist viermal über Johannes. Wir lesen viermal in der Offenbarung, dass Johannes sagt, und ich war im Geist. Viermal. Und diese viermal bringt ihn der Geist sozusagen auch immer wieder an einen anderen Ort und dort sieht er wieder andere Visionen darüber, wie Gott zu seinem Ziel kommen wird. Und diese vier Male, wo Johannes im Geist war, wollen wir betrachten. Genau genommen heute nur zwei und in zwei Wochen wieder zwei. Hoffe ich zumindest, dass ich dann auch tatsächlich abschließe. Also diesen Sonntag, die ersten beiden Male, wo Johannes im Geist in der Offenbarung war. Bevor wir aber zum ersten Mal kommen, wo der Geist dem Johannes besondere Visionen gibt, wollen wir noch den Prolog betrachten, den der Hans-Jörg dankenswerterweise schon vorgelesen hat. Denn vorher stellt sich Johannes vor, er zeigt, worum es geht in dem Buch, nämlich um die Zeit, die nahe ist, wenn alle ihn sehen werden, den Herrn Jesus Christus. Und in diesem Prolog oder in dieser Einleitung zur Offenbarung, da stoßen wir bereits auf die erste Überraschung. Es sind mehrere Überraschungen, die man da finden könnte, aber auf eine Überraschung möchte ich besonders eingehen und diese wird sich eben auch wie ein roter Faden durch diese Predigt ziehen. Und die zieht sich eigentlich auch in gewisser Weise wie ein roter Faden durch die Offenbarung. Erst einmal wenden wir uns aber Offenbarung 1, die Verse 4 bis 6 vor. Ich möchte diese Stelle nicht noch einmal lesen, der Hans-Jörg hat es vorgelesen. Dort stellt sich der dreieine Gott den Gemeinden in der Provinz Asia vor. Und der Vater ist da derjenige, der da ist. Und der da war und der da kommt. Der Heilige Geist stellt sich als eine Fülle aus sieben Geistern vor. Und Jesus Christus ist der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Jesus Christus, wir wissen es, er steht über allen. Er ist der Herr und er ist der König. Und er liebt uns, die wir an ihn glauben, und zwar so sehr, dass er uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Wir sehen in dieser Begrüßung Gottes, dass er groß und mächtig ist, dass er König und Herr ist und dass er uns durch sein Erlösungswerk auch zu Königen und zu Priestern gemacht hat. Paulus geht ja sogar noch weiter in seinen Briefen, er zeigt uns, dass er uns sogar zu seinen Kindern gemacht hat. Gut, so weit, so einleuchtend. Natürlich ist Gott der König und der Herr und steht er über allem. Das glauben wir und das wissen wir. Doch nun kommt das Überraschende. Vielleicht ist es nicht so überraschend für Sie, weil Sie schon lange genug auf der Erde sind, um zu wissen, dass das eine Realität ist. Aber trotzdem, stellen Sie sich vor, Gott ist König, er hat alles in seiner Hand, er hat alles im Griff. Nichts kann ihn erschüttern, er ist der König, der Könige der Erde. Und er hat uns zu seinen Königen gemacht. Und jetzt stellt sich der Johannes den Gemeinden, an die er schreibt, mit folgenden Worten vor. In Offenbarung 1, Vers 9. Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Aushören in Jesus, war auf der Insel genannt Patmos um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Und hier ist die Überraschung. Obwohl Gott der Vater der ist und der da war und der da kommt, und obwohl sein Sohn Jesus Christus der König und der Fürst der Könige der Erde ist, müssen diejenigen, die zu ihm, dem König aller Könige, gehören, leiden. Der Johannes spricht hier von Drangsal, wenn er an Gemeinden schreibt. Und warum war denn Johannes auf Patmos? Das ist eine karge Felseninsel im Mittelmeer, also in der Ägäis, genauer gesagt. Um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Er war seiner Heimat entrissen und dorthin verbannt worden, weil er Gottes Wort und das Evangelium von Jesus Christus treu verkündigt hatte. Ist das ein Ort für einen König und Priester Gottes? Deshalb nennt er sich im Schreiben an die Gemeinden in der römischen Provinz Asia nicht nur ein Bruder und Mitgenosse in dem Königtum in Jesus, das hätten wir gern. Er nennt sich auch ein Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Ausharren in Jesus. Und hier sehen wir schon, wie anders unser Gott ist als vielleicht die Götter der Nationen. Er lässt Drangsal, Leid und Verfolgung bewusst zu für diejenigen, die er eigentlich zu Königen und Priestern und seinen Kindern gemacht hat. Ich habe letztens gelesen, dass ein muslimischer Gelehrter einmal einen Christen Folgendes gesagt haben soll. Achten Sie darauf, das ist ein muslimischer Gelehrter. Er sagt, ich finde im Koran keine Stelle, die einem Muslim lehrt, wie er in der Welt eine Minderheit sein soll. Und ich kann im Neuen Testament nirgendwo eine Stelle finden, die einem Christen lehrt, wie er in der Welt die Mehrheit sein soll. Verstehen Sie, was der Muslim damit meint? Mit anderen Worten, der Koran lehrt den Muslimen, dass sie die Welt unterwerfen und beherrschen sollen, dass sie die Mehrheit darstellen sollen. Das ist ihr Ziel und eigentlich ist das, was man auch unter Königtum erwartet. Beherrscht diese Welt. Das Neue Testament lehrt jedoch an keiner Stelle, dass wir als Könige nun die Mehrheit in der Welt durchsetzen sollte und die Welt unterwerfen sollte und über diese Welt herrschen sollte, bevor Christus kommt. Das lehrt das Neue Testament nicht, sondern das Gegenteil. Das Neue Testament zeigt, und insbesondere eben die Offenbarung, die Könige und Priester Gottes werden in dieser Welt leiden. Sie werden in Jesus zwar ein Königtum haben, aber auch Drangsal, wo sie in Jesus ausharren müssen. Und das zeigt schon dieser Gruß in Offenbarung 1, Vers 9. Unser Gott ist anders. Ja, er ist groß und mächtig, mächtiger als alles und jeden. Und er könnte ganz gewiss ohne Probleme, das ist für ihn kein Problem, er könnte ohne Probleme alle seine Bluterkauften erlösten, alle seine Kinder vor jeglichem Leid bewahren. Was auch immer passiert in ihrem Leben, sie müssen nicht meinen, dass Gott jetzt plötzlich irgendwie eingeschlafen ist. Er könnte es. Er hat die Macht dazu. Aber aus irgendeinem Grund wählt er einen anderen Weg für seine Gläubigen. Er wählt für sich und für uns den Weg, wie man so schön in Anführungszeichen sagt, den Weg unten durch. Und stellen Sie sich diese Wahrheit einmal bildhaft vor und erlauben Sie mir, dies bildhaft zu schildern, so wie die Offenbarung ja auch in Bildsprache kommuniziert. Sie persönlich, vielleicht haben die Menschen Sie enttäuscht, nicht vielleicht, ganz sicher. Sie haben starke Narben und Wunden davongetragen. Viele davon sind noch lange nicht verheilt. Es geht ihnen nicht gut. Sie fühlen sich wie ein geprügelter Hund. Sie stecken tief im Sumpf fest. Ihre eigenen Sünden und die Sünden anderer Menschen gegen sie haben ihnen ihr Leben unmöglich gemacht. Und nun kommt der lebendige Gott. Er streckt seine Hand nach ihnen aus. Er zieht sie aus dunklen Fluten und aus dem Dreck heraus. Und er stellt ihre Füße auf sicheren und festen Boden. Er wäscht ihnen die Striemen und die Wunden und den Schmutz ab. Er schenkt ihnen neue Kleider und Schmuck und königliche Würden und er sagt ihnen, ich bin der Herr aller Herren und König aller Könige. Alle Ehre, Herrlichkeit und Macht gehört mir von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich mache dich zu meinem Kind, zu meinem Mitregenten. Du bist jetzt ein König und ein Priester des Höchsten. Und als solcher schicke ich dich jetzt in diese Welt. Sie strahlen. Endlich hat ihr Leben eine glückliche Wendung genommen. Doch nun kommt die Überraschung, vielleicht die Keule, die sie nicht erwartet haben. Denn nun fügt der Gott, dem alles gehört, von dem alles ist und der alles in seiner Hand hält, er fügt hinzu, und nun wirst du als Königskind Drangsal haben und du wirst lernen müssen, was es heißt, in Jesus auszuharren. Der allmächtige, barmherzige, gnädige, liebende und lebendige und hochheilige Gott schickt sie sozusagen vom Regen in die Traufe. Sie sind neu gemacht worden und er ist bei ihnen bis ans Ende der Welt. Aber auf sie wartet als König und Priester des Höchsten zunächst nicht die Herrlichkeit des Himmels, sondern das Toben, Schnauben und Wüten des Teufels auf dieser Erde. Das ist vielleicht nicht das, was sie von Natur aus von dem Gott erwarten, der König über alle ist und der sie zu einem König gemacht hat oder einer Königin. Also, ich bin politisch nicht korrekt, ich sage eben in männlicher Form, aber es gilt natürlich für die Frauen genauso, zu 100%. Ja, die Gedanken des Friedens, die der Herr über ihnen hat, sie beinhalten auch Drangsal, also Leid und Bedrängnis. Wie geht das menschlich betrachtet zusammen? Um ehrlich zu sein, ich kann Ihnen keine Antwort darauf geben, also am Ende der Predigt werde ich Ihnen nicht gesagt haben, warum Leiden so toll ist, aber ich kann Ihnen sagen, was das Wort Gottes offenbart. Und das sehen wir auch insbesondere, wenn wir jetzt zum ersten Mal kommen, wo Johannes im Geist ist. Das erste Mal im Geist ist Johannes ab Offenbarung 1, Vers 10 und das dauert bis Offenbarung 3, Vers 22. Und das ist der Abschnitt der 7 Sendschreiben an die Gemeinden in der römischen Provinz Asia. Er schreibt in Offenbarung 1, Vers 10 das folgende. Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Wie gesagt, dieses erste Mal im Geist dauert bis Offenbarung 3, Vers 22, bis zum Ende des letzten Sendschreibens. Und Johannes ist dabei einfach auf der Erde, also in seiner Realität, seiner Zeit sozusagen, auf Patmos. Er wird nicht irgendwo anders hingebracht, sondern er hält jetzt die Visionen dort, wo er gerade ist, in der Verbannung. Und die 7 Briefe, die ihm diktiert werden, in diesen 7 Briefen zeigt der Herr Jesus Christus, wie er diese Gemeinden damals aus göttlicher Sicht beurteilt. Und das Ergebnis ist relativ erschreckend. Nur 2 von 7 Gemeinden sind tadellos. Das sind Smyrna und Philadelphia. 4 Gemeinden haben Gutes, die einen mehr, die anderen weniger, nähern sich aber dem geistlichen Tod, wenn sie nicht Buße tun, sei es wegen Lieblosigkeit oder Kompromissbereitschaft. Die letzte und 7. Gemeinde ist schon so tief gesunken und so selbstzufrieden und interessanterweise so reich, dass der Herr in ihr gar nichts Gutes findet. Aber darum geht es mir jetzt heute nicht um die verschiedenen Gemeinden und was sie gut und nicht gut gemacht haben. Das wäre wieder eine andere Botschaft. Es ist beachtenswert, wie Johannes den Herrn Jesus in Verbindung mit den Gemeinden beschreibt. Johannes sieht ihn in Offenbarung 1, Verse 12 bis 16. Unter anderem als jemand, dessen Augen wie eine Feuerflamme waren. Und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, Vers 15, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Der Herr der Gemeinden wird hier als ein mächtiger Gott vorgestellt. Und auch der Herr selbst stellt sich in den Sendschreiben den Gemeinden mit den entsprechenden Worten vor. Er sagt, dass er der Erste und der Letzte ist. Eigentlich ein Titel für Gott, den Vater. Und dass er starb und wieder lebendig wurde. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der, der Nieren und Herzen erforscht. Er ist der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der öffnet und niemand wird schließen. Und schließt und niemand öffnet. Sehen Sie hier die Allmacht unseres Herrn Jesus? Wenn er etwas öffnet, kann keiner schließen. Wenn er etwas schließt, kann keiner öffnen. Unser Herr hat alles in seiner Hand. Er ist der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wir sehen in diesen Formulierungen, dass es nichts gibt, was unseren Herrn überraschen könnte. Was in Ihrem Leben passiert, was in meinem Leben passiert, was in seinen Gemeinden passiert. Er hat alles in seiner Hand, er ist souverän. Und wie gesagt, er stellt sich auch mit Worten vor, die ihn eindeutig mit Gott dem Vater auf einer Stufe stellen. Jesus Christus ist Gott. Interessant ist in diesem Zusammenhang, das ist jetzt nur nebenbei sozusagen, dass am Ende jedes Briefes steht, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Aber wer hat denn diese Briefe diktiert? Jesus Christus. Hier wird also der Geist mit Jesus Christus auf eine Stufe gestellt. Und Jesus Christus hat sich selbst mit Gott dem Vater auf eine Stufe gestellt. Also ein außergewöhnlicher Hinweis auf die Dreieinheit unseres Gottes, bestehend aus Vater, Sohn und Geist. Aber, wieder zurück zum Thema, es geht mir wieder um die überraschenden Gedanken und Wege unseres Herrn. Ja, wenn Sie die Sendschreiben lesen, dann sehen Sie, dass Jesus Christus jeder Gemeinde, wenn sie treu ist, große Herrlichkeit verspricht. Aber für wann? Für das Paradies. Für den Zeitpunkt, wenn er wiederkommt. Aber bis es soweit ist, bis der Herr kommt, werden diese Gemeinden weiterhin leiden. Bis auf Philadelphia, und wahrscheinlich nennen sich Gemeinden deshalb alle gerne Philadelphia, bis auf Philadelphia verspricht der Herr keiner Gemeinde Erleichterung. Nur Philadelphia sagte, ihr werdet bald erleichtert werden. Smyrna sagte sogar ausdrücklich, ihr werdet weiter leiden und sogar sterben für euren Glauben. Und die Gemeinde in Smyrna, die war vollkommen treu und bettelarm. Wenn es eine Gemeinde gibt, denen ich Erleichterung gegönnt hätte, dann wäre Smyrna. Und ich hätte jetzt gesagt, verheißt doch Sardes oder Laodicea mal so richtig leiden. Nein, der Herr sagt es einer seiner treuesten Gemeinden. Man sieht auch in den anderen Sendschreiben, dass all die Gemeinden oder fast alle gelitten haben zu dem Zeitpunkt, also verfolgt wurden. Interessanterweise gibt es nur 2 Gemeinden, von denen in deren Zusammenhang nicht von Leid die Rede ist. Wissen Sie, welche Gemeinden? Nach denen benennt sich keine Gemeinde. Sardes und Laodicea, die 2 schlimmsten. Das ist bedeutsam. Jesus Christus ist der Herr über alles. Und wir sehen, er ist der, der seine Gemeinden in der Hand hält und mitten unter seinen Gemeinden wandelt. Das zeigen die Visionen von Offenbarung 1 bis 3 deutlich. Aber nutzt nun der Herr etwa seine Macht, um Leid von seinen Gemeinden, von seinen Erlösten fernzuhalten? Das sehen wir hier nicht. Nein, das tut er nicht. Er verspricht Wunderbares für die Zukunft, für die ewige Herrlichkeit. Aber er zeigt unmissverständlich für die Zeit hier auf Erden auf, ihr werdet Drangsal haben. Das sagt in Offenbarung 2, Vers 10, Smyrna. Interessant ist, zwar nur für eine bestimmte Zeit, auch Smyrna wird Erleichterung erfahren, und ich möchte jetzt schon einfügen. Das alles bedeutet nicht, dass das christliche Leben ein einziger Leidensweg ist und dass, wenn es ihnen mal gut geht, dass sie irgendwas falsch machen. Aber es heißt, dass, wenn das Leid kommt, dass sie nicht überrascht sein sollten oder dann denken, oh, was mache ich jetzt falsch, Gott straft mich. Nein, nicht unbedingt. Unser Gott ist anders. Er könnte unser Leid wegnehmen. Er könnte jetzt in diesem Moment, ich weiß nicht, worunter Sie leiden. Ich weiß, ich habe schon einiges gehört, dass manche sehr schwer leiden, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Er könnte es wegnehmen. Er ist dazu in der Lage. Aber er tut es bewusst nicht. Er macht das Leid seiner Erlösten sogar zu einem Bestandteil seines Plans. Die Offenbarung zeigt hier eigentlich das, worauf der Apostel Paulus immer wieder gepocht hat. Lesen Sie mal seine Briefe im Hinblick auf das Leid. Nämlich, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Apostelgeschichte 14, Vers 22. In dieser komplizierten Stelle von Kolosser 1, Vers 24 spricht Paulus sogar davon, dass es eine gewisse Menge an Drangsale für den Leib Christi gibt und dass er sich sogar freut, dass er dazu beitragen darf, durch seine Leiden, dass sie bis in gewisse Weise aufgefüllt werden oder wie auch immer Paulus das meint. Aber er zeigt, der Leib Christi ist zu Drangsalen gesetzt worden. Das sagt er auch den Thessalonichern. Er sagt, die Gläubige, also ihr, seid zu Drangsalen, und dann kommt das Wort gesetzt worden oder bestimmt worden. Bei den Philippern traut er sich sogar noch mehr. Da verwendet er nicht das Wort gesetzt, sondern das Wort geschenkt für Leiden. Er sagt, euch ist es geschenkt worden, für Christus zu leiden. Menschlich ist das nicht sehr logisch. Ich würde nicht Leiden als Geschenk annehmen, von Natur aus. Wenn jetzt der Hans-Jörg zu mir kommt nach dem Gottesdienst und er sagt mir, René, ich habe ein wunderbares Geschenk für dich, auch zu eurem Neugeborenen. Ich mache euch jetzt das Leben zur Hölle für die nächsten 2 Wochen. Das ist mein Geschenk für euch. Ich würde ihn nicht verstehen. Ich würde denken, was hat er denn für ein Problem? Es geht nicht menschlich, können wir es nicht verstehen, aber die Wege Gottes sind oft anders, als wir meinen und empfinden. Drangsale und Leid sind den Gläubigen bestimmt. Denn, sagt Paulus in 2. Thessalonicher 1, Vers 5, wenn wir bedrängt werden, ist dies ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr für würdig erachtet werdet des Reiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet. Und er betont dann im 2. Timotheusbrief ganz pauschal, alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Ende der Diskussion, dann geht es schon zum nächsten Thema weiter. So anders ist unser Gott. Er ignoriert das menschliche Leid nicht, er macht es zu einem nicht kleinen, sondern wesentlichen Bestandteil seines Plans. Wie gesagt, das ist vielleicht nicht das, was wir gerne hören. Und mir persönlich wäre auch eine Botschaft lieber, die unser Leid ausklammert. Ich würde Ihnen gerne das Wohlstandsevangelium jetzt verkündigen, das wäre auch gut für mich. Aber das wäre keine Botschaft, die von Gott kommt. Das wäre Gotteslästerung. Die Offenbarung zeigt die Realität aus göttlicher Sicht, und diese ist: Leid und Drangsal gehören für die Erlösten wesentlich zu den höheren Gedanken und Wegen Gottes dazu. Und das wird noch deutlicher, wenn wir zum 2. Mal des Johannes im Geist kommen. Und das ist ab Offenbarung 4 bis Offenbarung 16. 12 Kapitel lang wird dort eigentlich die große Drangsal beschrieben. Die Zeit, wenn Christus die Erde richtet mit vielen übernatürlichen Gerichten, aber auch die Zeit, in der es scheint, dass jetzt der Teufel gewonnen hat, die Zeit, in der es scheint, dass der Teufel die Gläubigen, die dann leben, wer auch immer das sein wird, vernichtet hat. In dieser Zeit wird Gott sein Reich bringen. Das zeigt Offenbarung 4 bis 16. Und es beginnt mit einem Einblick in den Thronsaal Gottes. Johannes wird im Geist in den Himmel geführt. Und wir lesen das folgende, Offenbarung 4, Vers 1 bis 2. Nach diesem, also nach den Sendschreiben an die Gemeinden, sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich wie die eine Posaune mit mir hatte reden hören, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem, also in der Zukunft, geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und nun sieht Johannes die Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Und wenn wir jetzt weiterlesen bis Ende Kapitel 16, sehen wir, dass bei allem, was dort geschieht, und es geschehen die wildesten Sachen, wird immer wieder betont, Gott ist König, Gott ist gerecht, Gott ist wahrhaftig, Gott ist der Herr, Gott wird die Herrschaft antreten, er hat die Herrschaft angetreten, er hat alles in seiner Hand, er ist, der da war und der da kommt, er ist der Schöpfer, er ist der König. Er ist der, dem die Kontrolle niemals entgleitet. Und sein Sohn wird der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist und die Wurzel Davids genannt. Und zwar der, der überwunden, oder man kann auch übersetzen, der, der gesiegt hat. Das zeigt Offenbarung 5, Vers 5. Jesus Christus wird hier als Sieger dargestellt. Wir dienen einem Sieger. Doch hier kommen wir nun wieder zum überraschenden Kontrast. Den habe ich, muss ich zugeben, schon einmal in einer Predigt erwähnt, hier in der Zionshalle. Aber als ich das mal gesehen habe, hingewiesen durch einen Ausleger, muss ich zugeben, das ist mir so reingefahren, diese Wahrheit, weil das zeigt, wie anders unser Gott ist. Der Herr Jesus wird als der Löwe aus Juda, aus dieses mächtige Tier angekündigt. Das hört Johannes. Der Löwe hat gesiegt. Und was sieht er danach? Er sieht das Lamm wie geschlachtet. Er sieht das Lamm mit einer Todeswunde. Der Sieg wurde vollbracht, indem Jesus Christus am Kreuz von Golgatha litt und starb, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Das ist das Überraschende am Sieg Gottes. Und hier sehen wir es wieder. Wie hat Gott gesiegt? Indem er mit flammendem Schwert auf diese Erde erschienen ist und alle einen Kopf kürzer gemacht hat, die sich ihm nicht unterwerfen? Nein, indem er sich ganz tief erniedrigt, indem er unten durchgeht, bis ins Tiefste hinab und am Kreuz leidet und für seine Erlösten stirbt, beziehungsweise für alle, die an ihn glauben. Das war der Sieg, die Selbsterniedrigung unseres Gottes, der leidende Gott. Das ist das Überraschende wieder an unseren Herrn. Er hat als leidender Gott gesiegt. Sein Blut ist das Zeichen seines Sieges. Seine Leiden sind das Zeichen seines Sieges. Sein Kreuz ist das Zeichen seines Sieges. Das hier ist ein Zeichen des Sieges unseres Gottes und zugleich ein Zeichen schlimmster Leiden. Bemerkenswert ist, dass der Herr Jesus in der Offenbarung 29 Mal das Lamm genannt wird. Kein Titel erhält er öfter in der Offenbarung als das Lamm. 29 Mal. Lesen Sie die Offenbarung durch und zählen Sie. Manche zählen auf 28, aber es kommt, glaube ich, ein bisschen auf den Kontext an, weil in einem Vers wird er dann zweimal erwähnt, das Lamm. Das Lamm, was ist da in der Bibel? Für was steht das Lamm? Für Unschuld, Reinheit, Unterwürfigkeit, für Opfer und eben für Leiden. Der treue Gottesknecht wird wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Wir sollten nicht unterschätzen, wie wichtig diese Bezeichnung unseres Herrn in der Offenbarung ist, wo es so um das Gericht Gottes geht. Denn der Sieg, den hat er als Lamm vollbracht, auf eine überraschende Weise. nämlich durch sein Leid, seine Leiden, sein Tod und dann seine Auferstehung. Und als Lamm ist der Herr auch unser Vorbild, die wir dem Lamme nachfolgen. Und damit nähern wir uns eben der göttlichen Logik, die schon Paulus und Petrus in ihren Briefen zu erklären versucht haben und die die Offenbarung auf bildhafte Weise zeigt. Offenbarung 1 und 5 zeigen, durch sein Blut und durch seinen Opfertod als Lamm am Kreuz von Golgatha hat Christus uns zu Königen und Priestern gemacht. Sein Blut reinigt uns von allen Sünden. Wir stehen tadellos vor Gott da, wenn wir an Jesus Christus glauben. Aber jetzt besteht unser königliches Priestertum darin, wie Petrus in seinem ersten Brief sagt, in den Fußstapfen Christi nachzufolgen. Und diese Fußstapfen führen unten durch. Sie führen durchs Tal. Sie führen durch Leid. Und so siegen wir auf eine ähnlich überraschende und ungewöhnliche Weise wie das Lamm am Kreuz, nämlich durch unsere Leiden hindurch. In Offenbarung 6, die Verse 9 bis 11, sehen wir, wie das fünfte der sieben Siegel geöffnet wird. Und Johannes sieht dort unter dem Altar vor dem Thron Gottes im Himmel die Seelen derer, die geschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Johannes sieht hier diejenigen, die wegen ihres Glaubens sterben mussten. Also leiden und sterben. Und diese Märtyrer fragen Gott, sie können sich also erinnern, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und die Antwort, die sie daraufhin bekommen, in Vers 11b, lautet interessanterweise, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Mit anderen Worten, ihr lieben Märtyrer, es müssen noch ein paar Märtyrer mehr kommen. Oder wie es vielleicht Paulus formulieren würde, wie in Kolosser 1, Vers 24, das Maß der Drangsale für den Leib Christi ist noch nicht voll. Die Märtyrer im Himmel müssen warten, bis noch mehr Gläubige wie sie durch Leiden hindurch vollendet werden. Und wenn dieser Tag der Vollendung gekommen ist, wie Offenbarung 10, Vers 7 dann sagt, nämlich in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, dann, ja dann, ist auch das Geheimnis Gottes vollendet, wie er seinen Knechten, den Propheten, die gute Botschaft verkündigt hat. Noch einmal, das bedeutet, das Geheimnisvolle und Überraschende am Plan Gottes ist, dass die Vollendung, die Herrlichkeit und das Reich Gottes durch Leiden und Drangsal kommt. Und vielleicht hat deshalb eben auch dann in Offenbarung 10 das Büchlein so bitter im Magen von Johannes geschmeckt. Er hat gesehen, das Reich Gottes kommt, der Herr wird regieren. Und dann realisiert er, wie viel Trübsale, wie viel Gerichte, wie viel Leid kommt für die Welt, aber eben auch für die Gläubigen. Das Überraschende an unserem Gott ist, und das zeigt uns Offenbarung 4 bis 16, dass er gerade dann siegt, wenn seine Heiligen bedrängt werden und er scheint, als hätte der Teufel gewonnen. Wie gesagt, in Offenbarung 5 sehen wir ja das Lamm mit einer Todeswunde. Und man könnte meinen, ja, wenn Jesus Christus gestorben ist am Kreuz von Golgatha, wenn es der Teufel geschafft hat, Gott zu töten, oder der menschgewordene Gott, dann hat ja der Teufel gesiegt. Aber genau das Gegenteil war ja der Fall, wie Paulus in Kolosser 2 erklärt. Dieser Tod war der Sieg Gottes. Und genauso auf diese Weise werden auch die Erlösten Gottes auf überraschende Weise siegen. In Offenbarung 12, Vers 13 sehen wir über das Ende der Tage, über die Endzeit, dass der Teufel so viel Macht gewinnen wird, dass er es schafft, alle Menschen auf der Welt dazu zu bringen, einen menschlichen Weltherrscher anzubeten. Und diese Zeit wird dann so schlimm sein, wie der Herr Jesus sagt, oder so eine große Drangsal sein, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Und Offenbarung 13 zeigt, dass die Zeit so schrecklich ist, dass es der Teufel dann schafft, die Gläubigen, die dann leben, zu vernichten. Dass es dann scheint, als ob der Teufel gesiegt hat. Nun, ich weiß, je nachdem, wo man die Entrückung einordnet, sind wir nicht mehr da. Das wäre schön. Aber es wird Gläubige geben, auf jeden Fall. Und der Teufel wird sie scheinbar vernichten. Und dann scheint es wieder auf den ersten Blick, als ob der Teufel gewonnen hätte. Es gibt keine Gläubigen mehr, der Teufel regiert. Und genau da zeigt sich, dass das Gegenteil wahr ist, in dieser großen Drangsal. Und das sehen wir in Offenbarung 7. Dort eröffnet sich ein eindrückliches Panorama vor Johannes. Er hört von der Versiegelung der 144.000 aus den 12 Stämmen Israels. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass Gott sein Volk Israel weder verstoßen noch vergessen hat. Dieses Volk wird seine Herrlichkeit noch erhalten. Genauso wie die Gläubigen durch Leiden hindurch, interessanterweise. Worauf ich nun aber den Schwerpunkt legen möchte, ist das, was Johannes nach dieser Ankündigung sieht. Wieder erhört von der Versiegelung der 144.000 auserwählten Israeliten. Und danach sieht er in Vers 9 von Offenbarung 7. Und nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen. Johannes sieht hier eine riesige Ernte an Gläubigen, also an Heiligen und Priestern und Königen Gottes aus aller Welt. Diese Ernte an Gläubigen ist so groß, dass er sie gar nicht zählen kann und dass er vollkommen perplex ist. Was? So viele sind es? Und dann bekommt er als Antwort über diese unzählbar große Schar an Gläubigen, woher die denn kommen. Diese sind die, das ist in Vers 14, diese sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Und hier sehen wir wieder diese überraschende Seite unseres Erlösers. Die unzählbare Ernte der Erlösten kommt von wo? Aus Ruhe, Friede, Freude und Wohlstand? Aus der größten Drangsal, die noch kommen wird, kommt die größte Ernte an Gläubigen. Sie kommt aus der schlimmsten Zeit, wenn es scheint, dass der Teufel gesiegt hat. Genau aus dieser Zeit kommt die größte Ernte Gottes. Ausgerechnet im größten Leid fährt Gott den größten Sieg ein. Gott siegt wieder, indem er den Weg unten durchwählt. Das war am Kreuz so. Das ist, wie Paulus immer wieder zeigt, in unserem Leben so. Und das ist auch in der Endzeit so. Paulus erklärt in 2. Korinther 4 und 5 bis zu einem gewissen Grad den Sinn unseres Leidens. Wenn Sie also nach dieser Botschaft aufgebaut werden wollen, lesen Sie 2. Korinther 4 und 5. Das sind wunderbare Worte und die Zeit reicht nicht aus, um jetzt auf diesen Text einzugehen. Aber eine Aussage des Apostels ragt heraus. Das möchte ich Ihnen vorlesen. 2. Korinther 4, Vers 17. Als Parallele auch zu dem, was wir in der Offenbarung sehen können. 2. Korinther 4, Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal oder Drangsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Wieder, auch wenn es mir selbst schwerfällt, dies zu fassen, und ich weiß, es ist leicht zu sagen, aber oft unmöglich zu leben. Aber Drangsal, Leid und Trübsal sind ein fester Bestandteil in Gottes Plan. Denn das, was wir erleiden, trägt auf eine geheimnisvolle und überraschende Weise zur Vermehrung der Herrlichkeit im Himmel bei. Wir werden durch Leiden vollendet. Wie Christus als Lamm gelitten und gesiegt hat, so sollen auch wir als Lämmer leiden und siegen. Und das ist eben eine der Perspektiven, die das zweite Mal im Geist in Offenbarung 4 bis 16 gibt. Es ist eine Beschreibung dessen, wie das Lamm auf überraschende Weise den Sieg davonträgt. Er kommt und siegt, und zwar dann, wenn alle meinen, der Teufel hätte gewonnen. Ja, unser Gott ist anders. Und das zeigt uns die Offenbarung. Seine Herrlichkeit kommt durch Leiden und Drangsal. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte Sie in diesem Zusammenhang doch dazu ermutigen, dass Sie daheim die Offenbarung mal am Stück durchlesen. Und wenn möglich, ohne System im Kopf. Und achten Sie mal darauf, was die Offenbarung Ihnen über Gott und sein Wesen sagt, über seinen Sieg, über die Heiligen und über Drangsale und in welchem Zusammenhang das Lamm jeweils erwähnt wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eins nochmal draufgehauen habe auf Ihre schlimme Situation ohnehin oder ob Sie ermutigt sind durch die Tatsache, dass Gott alles eben in seiner Hand hat. Aber vielleicht hadern Sie mit Ihrem Herrn oder mit Ihrer Situation. Vielleicht hadern Sie mit anderen Christen. Sie sind enttäuscht und geschwächt. Sie glauben nicht, dass es sich lohnt, treu zu sein und nachzufolgen, weil Sie ja ohnehin leiden. Und wenn Sie treu sind, dann leiden Sie noch mehr. Ich möchte nicht so tun, als ob ich verstehen könnte, was jeder Einzelne von Ihnen durchmacht. Ich kann nicht so tun, als ob ich die Antworten hätte. Ich kann auch nicht so tun, als ob es leicht ist, was Sie vielleicht in diesem Moment durchmachen. Leiden ist nicht leicht. Wir sind irdene Gefäße, wie Paulus sagt. Wir sind zerbrechliche, schwache Geschöpfe. Es geht jetzt nicht darum, dass Sie sich zusammenreißen müssen und sagen, ja, ist Gottes Plan, jetzt reiß dich zusammen. Nein, so manches bleibt und ist für uns unerklärlich und auch unerträglich. Auch Paulus hat seinen Herrn angefleht, nimm diesen Stachel von mir. Auch Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, dass er den Ausweg nicht mehr gesehen hat. Das sagt der Apostel Paulus. Und doch, in der Offenbarung hebt Gott den Schleier ein wenig und er sagt ihnen, wenn sie leiden, ist es normal. Das ist Bestandteil meines Planes. Durch Leiden habe ich gesiegt und durch Leiden wirst du siegen. Durch Leiden werden alle meine Heiligen siegen. Wie gesagt, die göttliche Logik dieser Wahrheit kann ich Ihnen nicht erklären. Ich weiß nicht, warum auch noch Drangsale für die Erlösten jetzt kommen muss. Ich weiß auch nicht, warum nochmal eine große Trübsal kommen muss. Aber Gott weiß es und er hat alles in seiner Hand. Und das ist nun einmal, wie es Martin Luther nannte, die Theologie des Kreuzes. Er hat sich insbesondere gegen das Papsttum gestellt, weil das eigentlich auch Wohlstandsevangelisten waren. Und er sagt, nein, Gottes Macht zeigt sich nicht durch irdische Herrlichkeit. Wollt ihr Gottes Macht sehen? Dann geht zum Kreuz. Seine Macht zeigt sich in unserer Schwachheit. Seine Herrlichkeit zeigt sich durch unsere Leiden. Er kommt uns in Christus nahe, als der menschgewordene und leidende Gott. Und auch wenn er sie nicht von ihren Leiden befreit auf dieser Erde, er ist da und er weiß, was Leid bedeutet, weil er vorher gelitten hat. Und er leidet mit ihnen, er fühlt mit ihnen und er hält sie trotzdem fest und er führt sie trotzdem zum Sieg, gerade im dunkelsten Tal. Wie es einmal ein Theologe in Bezug auf Luther sagte, die Quintessenz seiner Botschaft dann vom Kreuz war, großer Segen wird durch große Leiden kommen. Und vielleicht hilft Ihnen diese Wahrheit, so geheimnisvoll und überraschend sie für uns Menschen auch ist, wieder neu im Alltag und in der Nachfolge, im Wissen, dass wenn sie leiden, dass Gott nicht einen Fehler macht, sondern dass er eine umso größere Herrlichkeit für sich parat hat. Es ist nicht leicht, wenn der Herr sagt, nehmt euer Kreuz auf euch. Das ist kein einfacher Befehl, aber es lohnt sich. Leben Sie für Ihren Herrn, bleiben Sie treu, halten Sie an ihn fest, Glauben Sie an ihn und lassen Sie sich vom Feuer des Leides, wie es der Petrus sagt, das vielleicht Sie in diesem Moment erfasst hat, nicht überraschen. Es ist an Gott vorbeigegangen und er will es gebrauchen, um ihnen in der Zukunft ein umso größeres Maß an Herrlichkeit und Segen zu schenken. Und er ist auch mitten im Leid jetzt bei ihnen. Und bis er kommt und die wahre Erleichterung schickt und sein Reich aufrichtet, und solange wir seufzen und leiden müssen, rufen wir aus und beten immer wieder, Maranatha, komm Herr Jesus. Vielleicht, und ich hoffe und bete, heute. Amen. Ich möchte zum Schluss beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für der du bist, auch wenn wir deine Wege und Gedanken nie völlig ergründen können. So glauben wir doch, dass deine Liebe alle Erkenntnis übersteigt und dass du gerade im Leid uns besonders nahe bist und dass du gerade durch das Leid uns eine besondere Herrlichkeit schenken willst. Und du weißt, wer welches Päckchen jeweils oder Paket zu tragen hat, wer jeweils darunter verschmachtet und zusammenbricht und nicht mehr ein noch aus weiß, Herr. Rühre du doch diese Person durch deinen Geist an, Herr. Öffne uns alle die Augen für deine Herrlichkeit, für deine Zukunft und für deinen Heilsplan mit deinen Erlösten und mit dieser Welt, Herr. Und gebe uns alle deinen Gnaden und deinen Frieden, auch für die kommende Woche im Alltag. Ich danke dir dafür. Amen.